Herzlich willkommen zur Predigt der FEG Dresden. Wir wünschen dir eine gewinnbringende Zeit. Mehr Informationen zu unserer Gemeinde findest du unter dresden.feg.de.
Ich sagte es vorhin schon, wir starten in eine neue Predigtreihe, die unter der Überschrift steht, was sich rechnet. Und zwar ist das eine Predigtreihe zum biblischen Buch Malachi. Wir steigen heute ein bisschen weiter hinten ein. Also das geht jetzt nicht ganz chronologisch, sondern eher so ja, inhaltlich, thematisch. Und bei mir ist das immer wieder so, wenn ich ein neues biblisches Buch zu Hause lese oder aufschlage, dann entstehen bei mir immer so ein bisschen die Fragen, wer ist eigentlich der Typ, der das geschrieben hat und wer sind die Typen, an die er das geschrieben hat? Was war das für eine Zeit? Wo hinein richtet sich eigentlich diese Botschaft? Weil ich glaube, das sind zwei wesentliche Fragen, um zu verstehen, was Gott denn uns heute durch das sagen will, was er damals Menschen gesagt hat. Darum also diese beiden Fragen und ich möchte mit euch zunächst reinschauen, wer war Malachi, was war seine Zeit? Malachi ist ja so ein hebräisches Wort und diese hebräischen Worte, diese hebräischen Namen haben oft eine eigene Bedeutung. Malachi, also das ist übersetzt, könnte man sagen, heißt es mein Bote. Und es ist deswegen gar nicht so ganz sicher, hieß der Mensch wirklich Malachi oder sprechen wir einfach von einem Menschen, der Gottes Bote war, ist aber am Ende auch nicht so wichtig, denn so oder so ist es ein Mann, den Gott zu seinem Volk gesandt hat. Und es ist ein von Gott Beauftragter, der in seine Zeit hineinspricht und in diesem Sinne eben auch ein Prophet. Propheten haben ja nicht nur immer die Zukunft angesagt, sondern Propheten haben vor allem und in erster Linie zur Zeit des Alten Bundes, also bis zu Jesus hin, oft das Wort in die Situation hineingesprochen, ein Wort zur Lage, haben die Leute aufgerüttelt. Das war eigentlich die Kernaufgabe von Propheten. Malachi trat nach dem Propheten Haggai und Sacharja auf. Und es lässt sich aus dem Buch erschließen, dass der Tempel nach der Zerstörung, die ja durch die Babylonier geschehen war, schon wieder aufgebaut war. Und der Tempel wurde eingeweiht 515 vor Christus. Das heißt, Malachi muss irgendwo nach 515 vor Christus gelebt haben, aber auch vor 458 vor Christus, weil Esra und Nehemia zwei Propheten waren, die dem Kult, dem Gesetz wieder so zum Durchbruch in Israel geholfen haben. Und diese Zeit scheint jetzt aber auch noch nicht angebrochen, sondern wir werden merken, es ist im Moment eine ganz andere Zeit. Also bewegen wir uns irgendwo zwischen 515 und 458 vor Christus in dieser Zeit. Und was Malachi in dieser Zeit beobachtet, das stimmt ihn sehr, sehr unruhig. Denn es ist eine Zeit, in der so, wir würden es heute sagen, so eine gewisse Glaubensmüdigkeit im Volk Israel herrschte. Gott spielt nicht mehr so die große Rolle im Volk. Und das hatte Israel in seiner Geschichte ja schon öfter. Das hatte sie ja am Ende auch ins Exil gebracht. Und jetzt waren sie eigentlich gerade wieder zurückgekommen, gerade mal 100 Jahre ungefähr wieder im Land und irgendwie scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Eigentlich waren sie anders gestartet. Nachdem Israel aus dem babylonischen Exil zurückgekommen war, hatten sie gehofft, dass jetzt eine Zeit entsteht, in der es mal wieder so richtig aufwärts geht, in der es so richtig vorwärts geht. Und gerade auch, als dann der Tempel eingeweiht war, 515 vor Christus, haben sie gedacht, so, jetzt ist eigentlich wieder alles paletti. Wir sind aus dem Exil zurück. Wir haben den Tempel wieder aufgebaut. Den Ort, den Gott sich selber als irdische Base gewählt hatte, um hier stationiert zu sein. Gott in unserer Mitte. Jetzt kann es doch nur noch aufwärts gehen. Ja, jetzt muss es doch aufwärts gehen. Und da war eine regelrechte Euphorie im Volk und im Land. Aber stattdessen kam, was bei dir und bei mir auch kommt, der ganz normale Alltag. Der ganz normale Alltag. Nicht irgendwie ein Highlight jagt das nächste, sondern der ganz normale Alltag. Und der machte sich immer dicker und immer breiter. Soziales Unrecht trat auf. Sitte und Werte verfielen. Und die Priester kamen ihren Verpflichtungen nicht mehr zu 100% nach. Und auf einmal bemerkten alle, oh, es gibt auch öfters mal eine Missernte. Und haben die Leute gesagt, naja, Missernte, weniger Einnahmen. Und sie hörten auf, den zehnten Teil ihrer Erträge zum Tempel zu bringen, damit von dort die Priester und die Armen und natürlich auch die nötigen Reparaturen am Tempel, dass das alles davon bezahlt werden konnte, die Priester und die Armen versorgt werden konnten. Ja, wie das so geht. Ne? Und da waren die Priester auch nicht so immer mit knurrendem Magen und so. Da waren die auch nicht mehr so motiviert, die täglichen Opfer zu bringen. Und schon war der Schlendrian wieder da. Und wer von uns könnte das nicht nachvollziehen? Es war eine Zeit, in der Gottes Volk enttäuscht war, weil die große Heilszeit nach dem Exil ausblieb. Und zugleich war es aber auch eine Zeit, in der Israel Gott gegenüber immer gleichgültiger wurde. Und vielleicht siehst du dazu auch so eine Parallele zu heute. Ich habe manchmal so das Gefühl, auch bei uns im Alltag, also in den großen Linien spielt Gott eigentlich keine nennenswerte Rolle mehr. Vielleicht nochmal, wenn ein Unglück passiert, wie kann Gott das zulassen? Aber wenn einer im Lotto gewinnt, höre ich selten, wie konnte Gott das zulassen? Irgendwie sind wir so ein bisschen einseitig gepolt. Ne? Ja. Und ihr kennt das vielleicht auch von euch zu Hause, ne? Wenn das im Alltag so richtig rund läuft, ey, man muss wirklich das kleine Hamsterrädchen mal echt bewusst anhalten, um zu sagen, stopp, die nächsten 10 Minuten, die nächste Viertelstunde gehört jetzt wirklich mal Gott. Oder? Also wenn man sich das nicht bewusst irgendwie vornimmt, Das geht, das Rädchen dreht sich die ganze Woche Hochgeschwindigkeit. Also so war das damals auch. Und genau in diese Zeit hinein spricht der Prophet Malachi im Namen Gottes Folgendes. Und ich lese aus Kapitel 3 ab Vers 6. Gott sagt, denn ich bin der Herr und ich habe mich nicht geändert. Und ihr Nachkommen Jakobs, seid noch immer Jakobs Nachkommen. Wie eure Väter habt ihr meine Gebote nicht gehalten und ihnen nicht gehorcht. Kehrt um zu mir, dann werde ich mich auch euch zuwenden, spricht der allmächtige Herr. Im Hebräischen, also diese Passage, Malachi ist ja ursprünglich in Hebräisch verfasst worden, steht hier dieser alte Gottesname Jahwe. Ich bin, der ich bin, lässt sich das gut übersetzen. Und mit diesem Namen hat sich Gott einst Mose vorgestellt, bevor er ihn beauftragte, das Volk Israel aus der Sklaverei heraus in die Freiheit zu führen. Angesichts der Untreue seines Volkes hat Malachi aber dennoch, und das finde ich wirklich bemerkenswert, eine mega tröstliche Nachricht. Er sagt, Freunde, im Land mag jetzt erstmal sein, was im Land ist. Und die Stimmung im Blick auf Gott mag sein, wie sie ist. Aber eins steht fest. Gott hat sich nicht geändert. Gott ist immer noch derselbe. Und als dieser Selbe ist er immer noch für euch. Er hat sich von euch als seinem Volk nicht abgewandt. Egal, was ihr wieder verbraxt habt, Gott steht immer noch zu euch. Denn das ist eine Botschaft, die darfst du heute Morgen für dich ganz persönlich mitnehmen. Ich weiß nicht, an welcher Stelle du gerade stehst und was du in der letzten Woche vielleicht auch verbraxt hat. Aber Gott hat sich dennoch nicht von dir abgewandt. Er ist immer noch da. Du kannst jederzeit sagen, Gott, es tut mir leid, ich komme wieder zurück zu dir. Es tut mir einfach leid. Und dann ist von Gottes Seite aus, das ist völlig verrückt, oder? Alles wieder gut. Gott sagt nicht, naja, jetzt müssen wir aber erstmal nochmal hier die Details durchgehen, die kleinen AGBs lesen und so weiter, ob du auch überall dein Häkchen setzen kannst. Nein. Sondern Gott sagt, wenn du wieder zu mir umkehrst, alles gut. Alles gut. Ich habe mich nicht geändert. Ich bin immer noch für dich. Auf allen Ebenen für dich. Und doch gibt es in diesen Versen auch eine beunruhigende Nachricht. Malachi sagt, Gott sagt euch, ihr habt euch auch nicht verändert. Ihr seid euch treu geblieben. Ja, ist das nicht eigentlich was Gutes? Man soll sich doch immer treu bleiben, oder? Ich würde sagen, kommt drauf an. Wenn du die falschen Ziele verfolgst, bin ich nicht sicher, ob es gut ist, wenn du dir treu bleibst. Das kann auch bitter ins Auge gehen. Gottes Vorwurf an sein Volk lautete, ihr seid euch darin treu geblieben, mir untreu zu sein. Schlechte Entscheidung. Dabei müssen wir ja beachten, dass Maleachi hier nicht zu Menschen spricht, die Gott leugnen. Er spricht auch nicht zu Menschen, die vielleicht sagen, von Gott haben wir noch nie was gehört, das ist eine echte News. Sondern er spricht zu gottesfürchtigen Leuten. Er spricht zu Leuten, die wir heute Christen nennen würden. Es sind also keine Leute, die Gott ablehnen. Es sind keine Leute, die keine Ahnung von Gott haben. Aber es sind Leute, die inzwischen einer Selbsttäuschung unterliegen. Weil sie in dieser Selbsttäuschung leben, verstehen sie auch den Vorwurf Gottes nicht. Und so fragen sie, inwiefern sie denn Gott untreu geworden seien. Und Gott antwortet ihnen, ich lese weiter in diesem Abschnitt, doch ihr fragt, warum sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott betrügen? Fragt Gott. Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Ja, mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Also jetzt greift Gott ja mal so richtig in die Vollen. Man kann jetzt das im ersten Moment sofort auf dem Appellohr hören und sagen, ah, okay, es kommt also darauf an, dass ich genug spende. Nee, falsch gehört. Falsch gehört. Sondern Gott sagt, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, was in deinem Herzen vorgeht und dem, was du lebst. Und das, was du lebst, gibt eigentlich immer eindeutiger wieder, was in deinem Herzen vorgeht, als das, was du denkst, was in deinem Herzen vorgeht. Israel dachte, sie wären Gottes Volk. Aber sie lebten schon lange nicht mehr so. Und als Gott sie konfrontierte, hat bestimmt mancher gedacht, tatsächlich, eigentlich mache ich vieles nur noch pro forma und halbherzig und nicht mehr aus der Vertrauensüberzeugung. Es macht also Sinn zu fragen, was in uns vorgeht, wenn unser Verhalten im Alltag nicht mehr mit Gottes Wort übereinstimmt. Und es ist interessant, im hebräischen Grundtext dieses Abschnittes klingt der Name Jakob, das ist ja der Vorwurf, ihr seid eurem Vater Jakob ähnlich, dieses Wort Jakob, ganz ähnlich wie das Verb für betrügen, Agab. Jakob war einer der Stammväter Israels, deswegen bezieht sich Gott bzw. hier der Maleachi darauf. Und wer die Geschichte von Jakob weiß, der weiß, das waren zwei Zwillingsbrüder, Jakob war der Jüngere. Und schon bei der Geburt hat dieser Jakob seinem älteren Bruder Esau, der da schlüpfte, gerade noch so am Bein festgehalten, an der Ferse, was ihm den Namen Fersenhalter einbrachte. Und auch später war der so, ja, so ein bisschen so ein Schlingel halt. Ne? Er hat seinen Bruder auch betrogen um den Erstgeburtssegen und damit seinen Vater komplett auf dem Sterbebett im Prinzip in das Licht geführt. Also einer, der irgendwie immer so versucht hat, seinen Schnitt zu machen. Der sich selbst darin treu blieb, keine Frage. Aber natürlich, den Bruder übers Ohr gehauen, den Vater hinters Licht geführt, keine Frage, er musste fliehen. Und auf der Flucht gab Gott Jakob ein Gelübde. Ich lese uns das vor. Genesis 28, ab Vers 20. Da hat also der Jakob nachts so einen Traum gehabt und als er wieder aufwachte, es war so ein Traum, der hatte eine Bedeutung, da hatte Gott ihm noch mal so ein bisschen was ins Stammbuch geschrieben. Und danach legte Jakob folgendes Gelübde ab. Wenn Gott bei mir ist, mich auf meiner Reise beschützt und mir Nahrung und Kleidung gibt. Und wenn ich wieder sicher zu meiner Familie zurückkommen werde, dann soll er mein Gott sein. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den zehnten Teil von allem geben, was du mir schenkst. Der weitere Verlauf des Lebens von Jakob zeigt, Gott brachte Jakob tatsächlich wieder in seine Heimat. Gott erfüllte seine Zusage. Er war ihm treu. Aber Jakob vergaß sein Versprechen. Und Gott musste ihn erst später ziemlich grob mal wieder daran erinnern. Und Gott lässt Israel durch Malachi verkünden, das ist die Tradition, in der ihr steht. Eure Taten verraten euch. Und dann wandelt er praktisch dieses Bild in das Bild vom Pächter und vom Verpächter und sagt, wenn ein Pächter dem Verpächter nicht den vereinten Pachtzins bringt, dann sagt doch jeder, hey, das geht doch nicht. Der Typ hat die völlig falsche Einstellung. Und genau das läuft zwischen euch in Israel und mir, dem Volk Gottes, ab. Ihr beraubt mich meines vereinbarten zehnten Teiles. Ihr bringt ihn einfach nicht mehr in voller Höhe zu meinem Tempel. Und dabei geht es Gott aber eben nicht einfach um die Erfüllung einer Pflicht, sondern es geht Gott darum, dass wir durch unser Verhalten ausdrücken, was in uns vor sich geht, was unsere innere Haltung, unsere innere Einstellung ist. Und deshalb an dieser Stelle einfach mal kurz ein paar Hintergrundinfos zu dem sogenannten Zehnten. Die Israeliten sollten 10% aller ihrer Einkünfte und Erträge in den Tempel bringen, weil Gott davon, wie vorhin erwähnt, die Priester und die Bedürftigen ernähren wollte und den Tempel unterhalten. Wer den zehnten Teil seiner Einkünfte gab, der bekundete damit, ich habe ein echtes Interesse an Gott, an seinem Reich und an seinen Leuten. Und außerdem erkannte Israel mit der Abgabe des Zehnten an, dass letztlich ja Gott alle diese Ernteerträge geschaffen hatte. Er hatte es regnen lassen. Er sorgte für den Wind. Er hat die Sonne immer wieder scheinen lassen. Aber Gott beanspruchte für sich und seine Sache jetzt nicht alles, dass er sagt, alles meins, ich habe das ja schließlich alles hier wachsen lassen. Nein, sondern Gott sagt, 10%. Das nehme ich einfach als Ausdruck eurer Herzenshaltung, dass ihr tatsächlich mir vertraut und dass euch meine Anliegen wichtig sind. Deswegen diese 10%. Und sie stehen am Ende auch für die anderen 90%. Dass wir sie eben, ich nenne das mal so, ausgeben im Angesicht Gottes. Also wenn du auch das andere Geld ausgibst und du dich fragen würdest, was würde Gott dazu sagen, dass ich das Geld dafür einsetze? Würde es ihm dann genauso ein Lächeln ins Gesicht zaubern wie dein Euros, wenn du sie für seine Sache spendest? Oder würde Gott sagen, Freunde, das Geld könntest du sinnvoller ausgeben. Für die Investition in deine Ausbildung deiner Kinder, in Altersvorsorge, was auch immer noch mit dran ist, wofür wir auch aufkommen müssen. Legen wir unser Geld gut an. Im Alltag? Natürlich hätte Israel sagen können, wir haben immer wieder Missernten gehabt. Wir haben selber kaum genug, um zu überleben. Wie sollen wir dafür noch den zehnten Teil dann davon abgeben? Und im ersten Moment scheint das ja auch logisch. Wenn ich weniger Einnahmen habe, kann ich weniger geben. Prozentual muss das ja nicht unbedingt zutreffen. Aber Gott sagt, wenn ihr so denkt, dann stellt ihr eigentlich die Sache auf den Kopf. Ihr macht die Wirkung, ihr verkennt, was die Ursache und was die Wirkung ist. Es ist ja nicht, dass ihr weniger gebt, weil ihr schlechte Erträge habt, sondern die Erträge sind gekommen, die schlechten Erträge, weil euer Herz nicht mehr bei mir ist. Was sollte ich denn machen? Ihr habt mein Wort, aber ihr lest es nicht. Ich schicke euch Propheten, aber ihr hört nicht auf sie. Und wenn ich euch darauf aufmerksam machen will, worum es wirklich im Leben geht, dann bleibt mir doch nur, mal an eurer Existenz anzuklopfen, meine schlechte Ernte zu schicken, einen Misserfolg über euch kommen zu lassen. Euch einfach mal, ich würde es heute so nennen, einen Schuss vor den Bug zu setzen. Eben nicht, weil Gott gegen uns ist. Eben nicht, weil es ihm auf den Zehnt ankommt. Gott kann sich Ernte genug machen. Das ist nicht sein Thema. Sondern einfach, weil er sagt, ihr droht, mich aus dem Blick zu verlieren. Und damit schadet ihr euch selbst. Ihr droht, die Beziehung zu mir zu verlieren. Und das ist die eigentliche Katastrophe. Damit verliert ihr meine göttliche Unterstützung in eurem Alltag, weil ich natürlich nicht jeden Scheiß mitmache. Entschuldigung, wenn ich das mal so direkt sage. Weil ich möchte, dass ihr ein Leben führt, das euch und euren Mitmenschen nicht schadet, sondern gut tut. Und weil ich möchte, dass ihr eure Ewigkeit nicht in der Gottesferne verbringt, sondern bei mir im Himmel. Und deswegen setze ich alles dran, dass ihr an mir dran bleibt. Merkt ihr, wie unser Verhalten immer auch Ausdruck unserer inneren Einstellung ist? Wer Gott nicht vertraut, dem bleibt nur, sich und seinem Geld zu vertrauen. Der wird nicht 10% seiner Einkünfte für Gottes Sache geben. Und er wird auch die anderen 90% einfach nach seinem Gutdünken ausgeben, weil er ja nichts anderes hat. Wie soll er es denn auch anders machen? Aber wenn du dein Leben Gott bzw. Jesus Christus anvertraust, dann bist du nicht länger auf deine eigene Schaffenskraft allein angewiesen, sondern Gott steht hinter dir. Und du weißt, ich verdanke mich Gott, er hat mich geschaffen. Meine Schaffenskraft ist sein Geschenk. Natürlich setze ich die ein, so gut ich kann, um auch für meinen Lebensunterhalt zu sorgen. Wir wissen alle, das ist nicht so ganz einfach. Und wir sind alle froh, dass es auch soziale Hilfssysteme in unserem Land gibt. Aber so, wie ich Gelegenheit und Möglichkeit habe, packe ich mit an. Und ich verdanke Jesus, dass Gott mir meine Schuld vergeben kann. Und ich danke Gott, dass er es tut. Und ich verdanke es doch Gott, dass er durch den Heiligen Geist in mein Leben kommt, wenn ich es ihm öffne, sodass wir zusammen durch meinen Alltag gehen können. Und ich verdanke Gott eine herrliche Zukunft, den Himmel, wenn ich hier eines Tages die Augen schließe. Das alles verdanke ich doch Gott. Und indem ich mein Leben Jesus übergebe, erhalte ich das alles. Und Gott sagt, das ist es doch, worauf es ankommt. Und zum Zeichen dafür wirst du ihm gerne mindestens 10% deiner Einkünfte zurückgeben. Auch um dich selber immer ein bisschen daran zu erinnern. Kennt ihr das? Nur unter Schmerzen kommt es von Herzen. Also wenn es so ein bisschen weh tut, dann merkt man auch, okay, will ich das oder will ich das nicht? Ich muss ja nicht. Aber wenn ich merke, 10%, es tut ja weh. Aber dann erinnere ich mich daran, es darf es auch. Weil mein Vertrauen geht in Gott. Mein Vertrauen geht in ihn. Er ist mein Versorger. Und mit ihm will ich auch die anderen 90 ausgeben. Und interessant ist, dass Leute, die sich darauf einlassen, immer wieder die Erfahrung machen, dass diese 10% am Ende gar nicht fehlen. Formal habe ich weniger, aber inhaltlich plötzlich viel, viel mehr. Auch viel mehr als die 10%. Und darum sagt Jesus, der Sohn Gottes, später mal, rund 500 Jahre später, Matthäus 6, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Es ist tatsächlich so, dass Geld immer auch bei uns so eine gewisse Rolle spielt und es uns hilft, uns zu fokussieren, wo unser Geld hingeht. Da beschäftigen wir uns mit. Wenn wir 10% für Gott geben, wird uns auch Gott beschäftigen. Und darum erlaube ich mir einfach mal diese Frage, Hand aufs Herz, wofür gibst du eigentlich dein Geld aus? Kommen Gott und seine Sache darin vor? In der ihm gebührenden Weise? Und wofür gibst du den Rest aus? Ehrt das auch Gott? Wer sich so ganz und gar Gott anvertraut, dem verspricht er Folgendes. Ich lese wieder aus Malachi 6, Abvers 10. Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Und jetzt kommt der Hammer. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser, das ist so eine bestimmte Heuschreckenart, bedrohen und damit er euch nicht mehr eure Ernte, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt und damit der Weinstock auf dem Feld wieder Früchte trägt, spricht der allmächtige Herr. Ich finde diese Aussage immer wieder neu, wenn ich sie lese, der Hammer. Man kann die missverstehen als Erpressung. Man sagt, wenn du gibst, kriegst du Segen. Aber genauso ist es eben nicht gemeint. Sondern Gott sagt, wir machen eine Challenge. Du darfst mich an dieser Stelle herausfordern. Ich lasse mich von dir herausfordern. Wenn du als Ausdruck, und das ist die Voraussetzung, nicht ich hau mal einen Zehnt auf den Tisch und gut ist, sondern wenn du als Ausdruck deiner Herzenshaltung, dass du dich wirklich mir anvertraust, dass dein Vertrauen mir gilt, dann den Zehnt auf den Tisch haust. Schaffe ich bei dir zu Hause Zustände wie damals bei der Arche Noah. Ich öffne den Himmel und schieße Segensströme herunter, dass du dich kaum noch retten kannst. Aber im Gegensatz zu damals, du ertrinkst nicht da drin, sondern du badest da drin und freust dich daran. Das ist, was Gott hier dir und mir anbietet. Und da sitze ich mit dir in der Reihe, auch wenn ich jetzt hier vorne stehe. Das ist die Challenge, die Gott sagt. Ich weiß, dass so ein christlich geschultes Herz sagt, aber ich darf doch Gott gar nicht herausfordern, das steht doch in der Bibel, bei den Versuchungen und so. Stimmt. Aber hier forderst nicht du raus, sondern Gott fordert dich heraus und sagt, stell mich auf die Probe. Das ist ganz was anderes. Und du entscheidest, ob du dich auf die Herausforderung, auf diese Challenge einlässt. Die Israeliten, damals genauso wie wir heute, sollen eben nicht erst dann den Zehnt geben, wenn wir privat ausgesorgt haben, quasi als Ausdruck des Überflusses. Uns kann ja nichts passieren, dann können wir auch was geben. Sondern vielmehr sollen wir Gott und seine Sache in unserem Herzen wieder an die erste Stelle rücken. Und das nicht nur, aber auch dadurch ausdrücken, dass wir ihm unseren zehnten Teil der Einkünfte geben. Unabhängig davon, wie gut oder schlecht es uns geht. Dann ist es Ausdruck des Vertrauens. Und hier gehört beides zusammen. Gott die erste Stelle in unserem Leben einräumen, ihm voll und ganz vertrauen. Das ist die Grundlage, ihr Lieben. Und ihm den zehnten Teil dann geben, um die Erfahrung zu machen, Gott lässt dich nicht im Stich. Er versorgt uns. Der Theologe Helmut Frey hat bei dieser Herausforderung Gottes noch auf 4 Punkte hingewiesen, auf die ich dich kurz am Schluss noch hinweisen möchte. Erster Punkt, es liegt ein unberechenbarer Segen darauf, wenn wir in unserem Leben mit Gott ihm auch nur im geringsten gehorsam sind. Es lohnt sich, auf die Kleinigkeiten im Leben zu achten und schon dort gehorsam einzuüben. Unser Gehorsam ist immer auf dem Gebiet besonders gefragt, das ist das Zweite, wo wir eine Not erleben und Gott darüber mit uns ins Gespräch kommen will. Ich glaube, für viele Menschen ist Geld ein echt sensibler Bereich. Und deswegen sagt Gott, fang doch da an. Wenn du an der Stelle lernst, mir zu vertrauen, wird es den vielen anderen Stellen viel leichter fallen im Leben. Dritter Punkt, wir werden im Bereich unseres Besitzes und Geldes nur dann mit Gottes Segen rechnen können, wenn wir ihm auch diesen Bereich voll und ganz unterstellen. Gott interessiert sich nicht nur für sein Zehnt, sondern eben auch, wie wir die anderen 90% ausgeben. Und vierter Punkt, der Zehnt ist für unser Einkommen, was das Halten des Feiertages für unsere Zeit ist. Zeit und Geld kommen letztlich von Gott. Sie in seinem Sinne einzusetzen und zu einem gewissen Prozentsatz ganz bewusst der Sache Gottes zur Verfügung zu stellen, das bringt Segen. Wer sich keine Zeit zum Beispiel für den Gottesdienst nimmt und wer sich nicht ganz bewusst Zeit nimmt, um auch in der Woche Gott und seinem Reich zu dienen. Wer nicht bereit ist, auch in finanzieller Hinsicht Gott voll und ganz zu vertrauen, indem er das auch durch den Zehnt ausdrückt, der beraubt sich am Ende eigentlich nur selber eines großen Teiles von Gottes Segen, den Gott dir zugedacht hat. Denn Hingabe bringt Segen. Und das ist die Schlussbemerkung in diesem Abschnitt. 5-mal spricht Gott im hebräischen Kontext nun das Wort euch aus. Und darin beschreibt er alles, was er alles für sein ihm gehorsames Volk tun wird. Er wird die Heuschrecken bedrohen. Er wird die Felder fruchtbar machen. Er wird die Weinstöcke ertragreich machen. Er wird den Himmel öffnen wie damals bei der Flut zur Zeit Noahs, aber diesmal zum Segen und nicht zum Untergang, denn er wird sie überreichlich segnen. Gilt das auch für die Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu heute, für dich und für mich? Ich persönlich bin davon zutiefst überzeugt und erlebe das auch in meinem Leben so. Und deswegen kann ich dir nur von ganzem Herzen Mut dazu machen, dich auf diese Challenge einzulassen, von ganzem Herzen Gott zu vertrauen. Aber du wirst es für dich selber eben nur herausfinden, wenn du es selbst ausprobierst. Du kannst es von mir hören, aber herausfinden, ob das bei dir funktioniert oder dass es bei dir funktioniert, wirst du nur, wenn du das selber ausprobierst. Das kann niemand anders für dich tun. Gott übernimmt Verantwortung für seine Kinder, wenn du ihm dein Leben bewusst anvertraust und das unterstreichst, indem du Zeit, Kraft und Geld in sein Reich investierst. Und er übernimmt die Fürsorgepflicht für dich, wie ein Bilderbuchvater für sein Kind. Er wird dich reichlich segnen. Und ich möchte dich ermutigen, fass den Begriff Segen dabei nicht zu eng. Gottes Segen ist nicht immer gleichzusetzen mit Geld oder Wohlstand. Oft überrascht Gott uns mit seinem Segen an einer ganz anderen Stelle, als zumindest ich es erwartet habe. Aber es erfreut mich dann jedes Mal zutiefst und in einer Art und Weise, die mich zutiefst ergreift. Jesus deutet das mal an, als er sagt in Lukas 16, wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Ich kann dich nur ermutigen, sei Gott gehorsam und lass dich dann von seinem wahren Reichtum, seinem Segen überraschen. Er wird ihn dir reichlich zukommen lassen. Maleachi schließt Vers 12, dann werden euch alle Völker beglückwünschen, denn euer Land wird ein Land sein, das Gott gefällt, spricht der allmächtige Herr. Meine Erfahrung ist, wenn Gott etwas gefällt, gefällt es mir auch und auch den Menschen in meiner Umgebung. Gott verfolgt also ein weiteres Ziel mit seinem Segen, die Menschen, die bisher noch keine Beziehung zu ihm haben, und denen wir von Gottes Handeln in unserem Leben erzählen, werden ins Staunen über Gott kommen. Und das ist oft der Anfang von einer wunderbaren Geschichte, die Gott mit deinem Nachbarn, mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Bekannten schreibt und dass es in Richtung auf ihn zumündet. Ich kann mir vorstellen, wenn du das alles so hörst, dass du sagst, ich weiß aber noch nicht, ob ich mich das wirklich traue. Aber eigentlich vertraue ich Gott von ganzem Herzen. Und eigentlich möchte ich das auch lernen. Darf ich dir einfach mal einen Vorschlag machen? Dann mach das doch einfach so, dass du am 1. des Monats oder wann immer du dein Gehalt bekommst, 1% weglegst. Weiß ich, unter das Kopfkissen, in einen Schuh, den du nicht mehr anziehst, ist egal. Und du guckst mal am Ende des Monats, ob du ihn wirklich gebraucht hast. Und wenn du ihn nicht gebraucht hast, spendest du ihn. Und bei der nächsten Gehaltsabrechnung nimmst du 2% und machst das Gleiche. Und ich sag dir jetzt schon, nach 10 Monaten ist das so eine Übung, dass du sagst, ich kann es eigentlich gleich am Monatsanfang machen. Es wird eh nicht fehlen. Das ist Gott. Das ist Gott. Und er geht mit uns auch in diesem Bereich wunderbare, liebevolle Wege. darauf kannst du dich verlassen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Das Evangelium von Jesus Christus ist die gute Nachricht, dass Jesus, der Sohn Gottes, für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat mit seinem Leben für alles bezahlt, was in unserem Leben nicht gut ist vor Gott. Jeder, der ihm vertraut, kann ein Kind Gottes werden. Ich lade dich jetzt ein, dein Leben Jesus Christus zu öffnen und zu sagen: Komm in mein Leben. Vergib mir, was in deinen Augen nicht gut war. Ich nehme dich als meinen Herrn und Retter an. Ich will dich kennenlernen und mein Leben nach deinen Maßstäben führen. Danke, dass du mich angenommen hast.